Eheim und Möslang, Bürgermeistergespräche aus der Hart für Graben-Neudorf und Linkenheim-Hochstetten.
Wir sind zurück aus der Gemeindebibliothek in Linkenheim-Hochstetten. Mein Name ist Christian Eheim und mit mir
Michael Möslang. Herzlich willkommen.
Ja, herzlich willkommen zu unserem Bürgermeister-Podcast. Heute mit einem ganz besonderen Gast.
Unserem Chef.
Unserem Chef. Unsere Rechtsaufsichtsbehörde ist in Personam da. Dr. Christoph Schnaudiegel, Landrat des Landkreises Karlsruhe. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, freue mich, dass ich heute hier bin.
Ja, herzlich willkommen, Christoph. Wir duzen uns, weil wir das einfach schon seit vielen Jahren tun, auch weil Christian und ich beispielsweise im Kreistag Mitglied sind und deshalb auch da viel und intensiv mit unserem Landrat zusammenarbeiten dürfen. Und wir haben uns im Vorfeld natürlich schlau gemacht. Es geht ja immer auch darum, unseren Gast kurz vorzustellen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und unser Landrat ist in den 60er Jahren geboren in Singen am Hohentwiel. Und es gibt den einen oder anderen, der gesagt hat, Mensch, ihr habt doch einen Schwaben als Landrat. Ich schon gesagt, sag jemand, nein, das stimmt nicht. Ihr müsst richtig hinhören. Das ist alemannisch. Das ist badisch, gell? Kann man so sagen. Manchmal hört man es ein bisschen raus.
Ja, so ist es. Es ist das Südbadische, das Alemannische von der Sprachfärbung her. Und Singen am Hohentwiel ist eindeutig badisch. Das Einzige, was württembergisch war, ist der Hohentwiel. Wenn ich früher mit meinem Großvater auf den Hohentwiel gelaufen bin, dann hat er immer zu mir gesagt, Bub, jetzt kommst du ins Ausland. Also war da schon immer mit Grenzerfahrungen geprägt.
Ja. Und das Heimatdorf ist Hiltzingen.
Hiltzingen im Hegau,
ja. Das habe ich nachgeschaut, zu einem Kloster hat es gehört und ist dann 1803 säkularisiert worden und dann zum Großherzogtum gekommen. Also wirklich dank Napoleon badisch, wie so vieles.
Auch das und noch früher gab es in Hiltzingen eine der ersten Bauernaufstände, die es gegeben hat, die jetzt noch immer gefeiert werden auch. Also hat auch eine gewisse revolutionäre Vergangenheit dieser Art.
Und bevor du hier im Badischen für uns Landrat, als Landrat tätig geworden bist, hattest du einen Ausflug unter anderem zunächst mal ins Württembergische. Deine erste Station, Christoph, war, wenn wir es richtig recherchiert haben, im Regierungspräsidium Stuttgart als Referent. Und da warst du insbesondere für Umweltrecht und auch als Leiter des Abfallreferats in Ludwigsburg tätig. Und dann gab es eine Zeit in der Führungsakademie des Landes Baden-Württemberg. Du hast mir mal verraten, unter anderem auch in Paris einige Monate. Finde ich sehr sympathisch. Und dann ging es weiter, Kommunalreferat beim Innenministerium, also verschiedene Posten als Jurist in der Landesverwaltung, bevor du dann im Juli 2007 bei uns zum Landrat gewählt wurdest. Sogar im ersten Wahlgang, wenn ich es richtig gesehen hatte. Da war ich noch nicht im Kreistag, da war ich noch Auszubildender. Ja, du gehörst, wenn man es so überlegt, jetzt zu den dienstältesten Kommunalpolitikern hier im Umfeld. Also nicht zu den Ältesten, aber zu den dienstältesten, oder?
Ich kann diesen Befund leider nicht widersprechen. Ja, genau.
Siehst du. Und in dem Zusammenhang stellt sich jetzt für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht auch die Frage schon, was macht denn ein Landrat den Tag über? Also wie sieht denn so ein üblicher Tagesablauf bei dir aus? Du wirst morgens auch frühstücken, aber wie geht's dann los? Und wie bekommst du diese vielen Ämter und Funktionen, der Landkreis, du bist Chef, glaube ich, von über 2.500 Mitarbeitenden. Wie bekommt man das alles unter einen Hut?
Und also zunächst mal sieht mein Tag nie aus wie jeder andere, sondern jeder ist unterschiedlich. Deshalb kann man das so gar nicht sagen. Da ist natürlich vieles auch mit den Mitarbeitern und Mitarbeitern zu besprechen. Da haben wir regelmäßige Abstimmungsrunden denn auch, weil wir sind ja auch für alles zuständig, von Umweltrecht über Forsten, über Schwerbehindertenrecht. Das Geld spielt eine große Rolle. Also die ganze Bandbreite, die sozialen Aufgaben natürlich auch. Dann ist natürlich vieles, was man dann auch in den Landkreis rausgeht, Firmen besichtigt, zu den Gemeinden geht. Ich war ja auch bei euch schon bei Gemeindebesuchen, Gespräche mit den Gemeinderäten. Dann vertreten wir die Interessen oder vertrete ich die Interessen des Landkreises in Stuttgart beim Landkreistag oder manchmal auch in Berlin. Und dann kommt eben auch das europapolitische Engagement dann noch dazu, wo ich mit der Zeit reingerutscht bin, weil ich ganz gut Englisch und Französisch spreche und vor allem, weil ich der Meinung bin, ein Landrat im Landkreis Karlsruhe direkt an der deutsch-französischen Grenze, der muss sich einfach europapolitisch engagieren, wenn man überzeugter Europäer ist, dass ich bin und muss auch immer darauf hinweisen, was für eine Gefahr das wäre, wenn wir uns von dieser europäischen Idee verabschieden würden.
Jetzt hast du gerade eben ganz viele Themen angeschnitten, die dich den Tag über beschäftigen. Wie ist denn da das Zusammenspiel mit den Gemeinden? Für die Leute, auf der Straße. Bei uns in den Städten und Gemeinden ist ja klar, wenn sie irgendein Anliegen haben, dann marschieren sie
aufs Rathaus,
ins Bürgermeisteramt und versuchen idealerweise noch den Kollegen oder mich direkt zu erwischen. Wie ist das bei dir als Landrat? Wo sind denn die Bereiche, wo du sagst, da berührt der Landkreis mit seinen Zuständigkeiten und Aufgaben die Einwohner ganz unmittelbar?
Bei vielen, aber ich glaube, am deutlichen sichtbar wird es immer bei der Kfz-Zulassungsstelle und bei der Führerscheinstelle. Wenn jemand eben einen neuen Führerschein braucht oder er muss verlängert werden, wenn er ein neues Kennzeichen braucht, wir hatten jetzt auch die Diskussion mit der Einführung des BR-Kennzeichens auch, das ist, glaube ich, das, wo wir am meisten Kontakte mit den Bürgerinnen und Bürgern haben. So ein normales Bürgerbüro, wie es bei den Städten und Gemeinden ist, das haben wir nicht. Und dann kommen eben die vielen Fragen im sozialen Bereich dazu, wenn die Jugendhilfe aktiv wird, wenn es irgendwelche Ansprüche dann auch gibt im Behindertenrecht dann auch. Und dann sind wir, ich glaube, da spielen wir für viele Bürgerinnen und Bürger eine Rolle, für die meisten Städte und Gemeinden auch diejenigen, die die Baugenehmigungen erlassen dann auch. Ich glaube, auch da gibt es immer einen ganz direkten Kontakt dann auch.
Also der Landkreis hat von der Idee her, kann man das so sagen noch, von der Funktion her schon die Aufgabe, dass wo wir zu klein sind als Städte und Gemeinden, wo wir nicht die eigene Leistungsfähigkeit haben, einzusetzen und das zu übernehmen. Kann man das so zusammenfassen?
Ja, das war auch die Idee damals bei der Verwaltungsgebietsreform. Also war ganz klar, dass man eben sagt, gewisse Aufgaben brauchen so Know-how, das machen größere Einheiten. Klammer auf, in der Regel, Klammer zu, besser. Das ganze Umweltrecht gehört dazu. Früher, plastisches Beispiel, hatte jede Gemeinde vor 50 Jahren ihre eigene Deponie. Irgendwo hat es irgendwo geschwelt und gebrannt. Ja. Heute gibt gar keine Deponien mehr, aber dann wird vor 50 Jahren, hat man mal gesagt, das muss man zentralisieren, das muss man in eine fachliche Hand geben. Da gibt es einfach die Expertise nicht. Ich glaube, das ist ein ganz anschauliches Beispiel.
Ich hatte meine Ausbildung im Landkreis begonnen, im Landratsamt 2005, glaube ich, war es, 4 oder 5. Und die hatte ich gelernt, der Landkreis hat sozusagen zwei Hüte auf. Das eine ist als Gebietskörperschaft, so wie wir auch, Städte und Gemeinden. Und das andere ist als untere Verwaltungsbehörde. Was ist denn eine untere Verwaltungsbehörde? Kann man das erklären?
Ja, das ist eben die Behörde, die unterste Behörde im Verwaltungsaufbau, um es konkret zu machen, die beispielsweise eben die Baugenehmigungen erteilt, die beispielsweise eben die wasserrechtliche Genehmigung erteilt, die, wenn ein Feuerwerk geplant wird, die naturschutzrechtliche Genehmigung erteilt, die für Straßen die Genehmigungen erteilt, für andere Umweltvorhaben oder eben für den sozialen Bereich wieder und unsere Aufgaben. Und damit hat auch der Kreistag, wo ihr dabei seid, nichts zu tun. Also wenn wir ein Wasserschutzgebiet ausweisen, das machen wir. Im Kreistag entscheiden wir zum Beispiel über die Abfallwirtschaft, über die Ausgestaltung des öffentlichen Personennahverkehrs, über die Krankenhäuser. Schließen wir eine Abteilung, eröffnen wir, bauen wir im Bretten neu oder im Bruchsal renovieren. Das sind die Aufgaben, die wir dann in eigener Zuständigkeit entscheiden.
Was beschäftigt denn die Landkreisverwaltung im Moment so am stärksten? Wir haben jetzt letzte Woche den Haushalt verabschiedet. Der Haushalt, da sind wir zwei sozusagen in der Rolle, Christian, der Gemeinderäte, wenn man so will, als Kreisräte, dürfen das Königsrecht des Kreistages dann ausüben, den Haushalt sozusagen mitgestalten, mitbestimmen, für welche Bereiche gibt es wie viel Geld. Wo sind denn da die Schwerpunkte und gab es da Besonderheiten in diesem Jahr?
Also, um es ganz allgemein zu sagen, es beschäftigt uns, dass wir viel mehr Ausgaben haben, als dass wir Einnahmen haben. Und nicht, weil wir zu viel ausgeben, sondern weil uns einfach immer mehr Aufgaben übertragen werden, insbesondere im sozialen Bereich. Ich will die einzelnen Aufgaben gar nicht in Frage stellen, zum Beispiel die Hilfe für behinderte Menschen. Ja, die sind vielleicht auch in vielen Fällen auch berechtigt, aber das hat der Bund beschlossen, ohne uns das Geld da dafür zu geben auch. Und das führt dazu, dass wir bei uns, ich glaube 17% der Einnahmen, aber 24% der Ausgaben im staatlichen Verband, das kann auf Dauer eben auch nach Adam Riese nicht gut gehen. Das heißt, wir haben einfach kein Geld mehr. Die meisten Einnahmen oder die einzigen Einnahmen, die wir haben, sind die über die Kreisumlage, müssen es von den Städten und Gemeinden holen. Die haben aber auch immer weniger Geld. Und ich glaube, das ist jetzt nicht mehr ein finanzielles Problem, so dass man sparen kann, sondern wirklich ein strukturelles Problem. Und das belastet uns auch, weil wir werden nächstes Jahr wahrscheinlich Entscheidungen treffen müssen, nur in diesem Jahr, um Leistungen einzuschränken, die wir gar nicht wollen einschränken. Ich denke zum Beispiel an den öffentlichen Personennahverkehr, an Busse, an Bahnen. Ja, da werden wir nicht mehr alles anbieten können. Und ich sage es nochmal, nicht weil wir es nicht wollen, sondern weil wir einfach nicht mehr die Finanzausstattung haben, die wir eigentlich bräuchten, um unsere Pflichtaufgaben wahrnehmen zu können.
Und ich glaube, das Dilemma ist einfach, dass wir als Landkreis nur einen ganz geringen Prozentsatz unserer eigenen Finanzen wirklich selber steuern können. Deshalb auch das Stichwort Busse und Bahnen. Das ist eins der wenigen Dinge, wo wir selber steuern können. Die Verkehre, die wir zusätzlich über den gesetzlichen Anforderungen fahren lassen, diese Bahnen und Busse, die könnten wir einsparen. Das ist ein Thema, aber sonst fehlt uns ja die Handhabe, im Haushalt nochmal was rauszu.
Ja, wir haben eben keine Schwimmbäder, die wir schließen können. Ja, was wir noch haben, sind Unterstützung für Vereine, für die Tageselternverein oder solche Dinge im sozialen Bereich. Aber das ist noch weniger Geld und ich bin auch der Meinung, wir sollten diese soziale Struktur eigentlich vom Grundsatz her auch erhalten. Beim öffentlichen Personennahverkehr, da geben wir gemeinsam mit den Städten und Gemeinden 70 Millionen Euro aus. Das ist der größte Beitrag dessen, was wir tatsächlich frei zur Verfügung haben.
Ja, das heißt, uns stehen schwierige Debatten bevor. Und das heißt ganz konkret, dass auch im Raum steht, dass ganz konkret weniger S-Bahnen fahren.
Weniger S-Bahn und weniger Busse. Also es wird dann unter Umständen so sein, dass eben aus einem Halbstundentakt ein Stundentakt werden muss, dass eben der Bus, der vielleicht nachts auch noch fuhr, dann um 20 Uhr nicht mehr fahren wird, dass auch beim Bus eben die eine oder andere Linie eingestellt, ausgedünnt wird.
Wie geht's einem Landrat damit ganz persönlich, wenn man eigentlich gestalten will und jetzt sich eigentlich so einer Art ohnmächtigen Situation ein bisschen gegenüber sieht?
Also eigentlich schlecht. Diese Situation ist wirklich nicht zufriedenstellend. Das kann ich ganz deutlich sagen, weil natürlich gestalten bedeutet ja auch nicht immer das Geld rauswerfen, aber gerade bei den Schienen oder bei den Zugverbindungen, wir haben ja so viele Projekte in der Pipeline, die wir eigentlich wollen. Ich denke an unsere On-Demand-Verkehre, ich denke an die Verlängerung auch der Stadtbahnlinien. Wir hätten ja so viele Ideen, die wir auch gerne umsetzen würden. Und da weiß ich den ganzen Kreistag hinter mir, dass wir noch mehr öffentlicher Personennahverkehr haben. Aber wenn wir kein Geld bekommen, dann können wir es halt einfach nicht machen. Und das finde ich schon auch etwas frustrierend.
Und ist es die Hoffnung, wieder ins Gestalten irgendwann zu kommen?
Also ich glaube, es braucht halt eine richtige grundlegende Reform, dass vielleicht auch die Landkreise eigene Einnahmequellen bekommen, Anteil an Steuern. Nur mit Sparen werden wir diese Diskussion nicht lösen. Das heißt, wir brauchen ja was ganz Grundlegendes, eine grundlegende Änderung. Vielleicht kommt's, warten wir's ab. Das Absurde ist ja, dass die Steuereinnahmen eigentlich so gering gar nicht geworden sind. Die sind ja immer noch hoch, aber unsere Ausgaben sind derzeit so hoch, insbesondere eben wieder bei den vielen sozialen Fragen, bei der Jugendhilfe. Da geben wir manchmal für einen Fall 30.000, 40.000 Euro im Monat aus.
Das heißt, wir sehen einen Landrat, der ernüchtert ist und sagt, wir brauchen dringend Veränderungen, damit man wieder ins Gestalten kommen kann, auch hier in der Region. Jetzt erleben wir auch aktuell viele Debatten um das Thema Migration, Flüchtlinge. Da kommen wir, glaube ich, in so einem Podcast nicht drum rum. Wie sieht der Landkreis, wie sieht der Landrat persönlich die Situation hier bei uns in der Region?
Also das ist es vielleicht jetzt, damit es nicht ganz depressiv wird, und Zeichen dafür, dass sich auch manches zum Besseren entwickelt hat. Ich will jetzt nicht zum Guten reden, aber wir haben ja in den letzten Jahren immer wieder beklagt, dass wir, glaube ich, alle gemeinsam, die Kommunen und der Landkreis, einfach überfordert waren, dass wir bei dem Thema eine Steuerung auch brauchen. Wir haben es trotzdem gemeinsam, glaube ich, gut hinbekommen auch. Und die Zahlen der Geflüchteten sind jetzt schon im letzten Jahr zugegebenermaßen von einem sehr, sehr hohen Niveau, jetzt aber deutlich schon zurückgegangen. Das entlastet uns natürlich auch in unserer Arbeit und unserer Arbeit. Und mein Wunsch und meine Hoffnung ist, dass das natürlich auch so bleibt und dass wir endlich auch das Thema Zuwanderung etwas differenzierter diskutieren. Selbstverständlich brauchen wir Zuwanderung. Wir machen nächste Woche wieder oder übernächste wieder die große Arbeitsmarktkonferenz, um eben viele Menschen auch in Arbeit zu bringen. Aber sie muss eben besser gesteuert werden. Daran fehlt es eben leider immer noch.
Das aktuelle Schlagloch.
Unsere beliebte Rubrik, das Schlagloch der Woche. Und Michael, Wo hat es dich reingehagelt diese Woche?
Der große Aufreger in der letzten Woche war bei mir der Schülerhort in Hochstetten. Der wird bei uns von der AWO betrieben und die machen auch einen richtig tollen Job. Und wir haben jetzt mit Blick auf das Thema verbindliche Betreuungsangebote im Grundschulbereich ab 2025, 26 schon Ende letzten Jahres diskutiert, wie wir das optimal aufstellen, wie wir auf der einen Seite Pädagogik, auf der anderen Seite Wirtschaftlichkeit, Elternwünsche und so weiter alles unter einen Hut bekommen. Und haben deshalb die AWO darum gebeten, zunächst mal noch keine neuen Ganztagesverträge in Hochstetten für den Schülerhort zu machen. Und das hat dazu geführt, dass jetzt bei vielen Eltern die Befürchtung im Raum steht, dass der Schülerhort komplett geschlossen wird. Und das wird sicherlich nicht passieren, möchte ich an der Stelle nochmal betonen. Und voraussichtlich im Februar und oder März wird dann der Gemeinderat dazu auch abschließend öffentlich beraten. Laufen im Moment auch viele Gespräche nochmal mit Eltern, die beruhigt sind im Hintergrund nebenher. Das war so mein großer Aufreger, mein Schlagloch, wenn man so will, in der vergangenen Woche.
Das heißt, der Rechtsanspruch, der berühmte, das ist ja auch was, was uns als Aufgabe auferlegt wurde aus Berlin. Der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung im Grundschulalter, der wird bei euch in Lingenheim-Hochstetten über das HOT-System dann abgebildet. Das ist das Ziel.
Genau. Wir haben aktuell schon, wenn man so will, im Wesentlichen den Rechtsanspruch erfüllt. Wir müssten hergehen und sowohl im Bereich der Ferienbetreuung als auch im Bereich Freitags nochmal Angebote erweitern. Aber rein von der Platzanzahl her würden wir das hinbekommen. Das Problem ist aber, dass wir die Infrastruktur, die wir haben, auch so nutzen müssen, mit Blick auch auf den Betrieb der Schülerhorte, dass wir auf der einen Seite Platz haben für den Schulbetrieb selber und auf der anderen Seite nicht neu bauen müssen. Und da fängt es an, kompliziert zu werden. Wenn wir das Ganze also versuchen, langfristig gut aufzustellen, dann gibt es zwei, drei Möglichkeiten. Und eine davon ist eben, in Hochstetten auf den Halbtag zu konzentrieren und in Lingenheim dann das Ganztagsangebot im Wesentlichen zu machen. Und das müssen wir gut besprechen, betrifft viele Menschen. Wir haben rund 1100 Schülerinnen und Schüler im Ort. Und damit einhergeht natürlich für viele Familien die komplette Alltagsgestaltung.
Ja, bei uns ist es ein bisschen anders in Grabendorf. Wir haben ja schon ganz lange eine Ganztagsgrundschule in Graben, die Adolf-Kussmaul-Grundschule. Das war eine der ersten Ganztagsgrundschulen überhaupt in Baden-Württemberg, damals noch als Pilotprojekt. Und dort haben wir einen Ganztagszug, der auch gut genutzt wird. Und in Neudorf ist unsere Erich-Kästner-Schule, die ist dringend sanierungsbedürftig. Gebäude aus den 60er Jahren, da regnet's rein. Müssen wir dringend was tun. Und wir haben das untersuchen lassen. Und es ist klar, die Sanierung wäre teurer als der Neubau. Und deshalb machen wir uns ja auf den Weg, dort neu zu bauen. Und dann eben auch als Ganztagsgrundschule. Das heißt, wir werden dann wirklich in beiden Ortsteilen sagen, es gibt die Ganztagsgrundschule. Auch wieder natürlich ganz spärliche Schulbauförderung vom Land Baden-Württemberg. Da kommt einem das Schaudern, wenn man da auf die Zahlen schaut.
Gab es bei dir ein Schlagloch in der vergangenen Woche, Christian?
Ja, es gab ein Schlagloch, leider auch aus Stuttgart wieder, nämlich das Integrationsmanagement. Wir machen ja Integrationsmanagement selbst in Grabenneudorf. Das macht der Caritas-Verband für uns. Und wir haben dafür Fördergelder aus Stuttgart bekommen und das ist geändert worden. Jetzt geht das Geld direkt an die Landkreise, die verteilen es dann weiter. Da gibt es auch eine Zusage vom Land, da steht dran, wie viel Geld Grabenneudorf für das Integrationsmanagement bekommt, nämlich rund 20.000 Euro. Das ist super. Das Geld steht uns ab 1.1. diesen Jahres zu, nur es gibt noch kein Antragsformular und es ist auch nicht in Sicht. Und das ist ein Bürokratiemonster, das da geschaffen wurde. Und das ist sozusagen da, was einem wirklich den Kopf schütteln lässt. Da wird nichts verbessert. Wir werden nur mit Berichtspflichten traktiert. Und es gibt Fördergelder, aber noch kein Formular. Ein Klassiker der Bürokratie.
Christian, jetzt haben wir ein paar Mal den Begriff Integrationsmanagement gehört. Was hat's denn damit auf sich?
Ach sorry, okay, Verwaltung, Deutsch Verwaltung. Danke für die Erinnerung, das mal zu übersetzen. Integrationsmanagement ist ganz konkret, dass es eine Anlaufstelle gibt für Geflüchtete, die ihnen hilft, sich nach dem Ankommen zu orientieren. Und vor allem ist es natürlich der Umgang mit der deutschen Bürokratie. Das ist schon krass. dass wir im Prinzip eine Hilfestellung brauchen, um sich durch die Bürokratie durchzuschlagen. Genau, also darum geht es erstmal, Anträge zu stellen, zum Beispiel auf Wohngeld oder Bildungs- und Teilhabegutscheine, dass die Kinder in die Schule kommen, dass die ihr Mittagessen kriegen. Solche Themen, also da ist man als Geflüchteter mit ganz vielen Behörden konfrontiert. Und das ist ja für uns Deutsche schon oft schwer, da einen Durchblick zu behalten. Und deshalb gibt es das Integrationsmanagement.
Also es geht um so eine Art individuelle Begleitung in den ersten Wochen und Monaten, um anzukommen.
Letztlich kann man sagen, das Land Baden-Württemberg hat die Mittel jetzt zurückgefahren. Das heißt, das Integrationsmanagement wird auch in Baden-Württemberg weniger. In Graben-Nordorf ganz konkret werden auch die Stellen jetzt reduziert. Ich finde es auch richtig. Irgendwann müssen sich Flüchtlinge auch selber zurechtfinden. Wir können das nicht ewig machen. Und wir haben auch viele Ehrenamtliche, die helfen. Ich habe das selber. Ich habe einen Freund, der kommt aus Syrien. Dem helfe ich regelmäßig, auch bei den Behörden, und schreibe dann Mails ans Landratsamt oder war jetzt letztens mit ihm auf dem Jobcenter. Da dreht sich mir manchmal auch der Kopf, obwohl ich natürlich in der Verwaltung arbeite, dass ich alles richtig hinbekomme. Deshalb kann ich schon nachvollziehen, dass man Hilfestellung braucht, wenn man aus einem anderen Land kommt. Aber irgendwann ist es dann Maß und Mitte, und ich glaube, deshalb ist die Kürzung an sich okay.
Integrationsmanagement, was bedeutet das für den Landkreis?
Man kann es auch anders auf den Punkt bringen. Hätten wir weniger Bürokratie, dann bräuchten wir auch weniger Integrationsmanagement, weil letztendlich helfen die Leute nur bei uns, also die Geflüchteten, mit unseren Vorgaben zurechtzukommen. Ich sage nur zwei Beispiele. Fast für jedes Land gibt es eine andere Regelung, woher die Menschen kommen. Die müssen meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter regeln. Selbst wenn die Menschen eine Arbeitserlaubnis haben und den Arbeitgeber wechseln, was eigentlich normal ist, müssen sie wieder zu uns kommen, geht der ganze Vorgang wieder von vorne los. Und wenn sie dann der Sprache vielleicht noch nicht mächtig sind und die Behörden nicht so kennen, dann brauchen sie immer jemand, der ihnen hilft. Da könnte man sehr vieles vereinfachen, und auch dann bräuchte man weniger Unterstützung für die Menschen.
Davon zu unterscheiden ist ganz deutlich die Integrationsbeauftragten-Tätigkeit. Ja. Die ist bei uns in den Städten und Gemeinden angesiedelt. Wenn uns jetzt Ehrenamtliche zuhören, die vielleicht im Arbeitskreis Integration oder sich ansonsten in dem Bereich Geflüchtetenfürsorge engagieren. Die Integrationsbeauftragten haben den Auftrag, die Ehrenamtlichen zu unterstützen und das Netzwerk zu pflegen, indem es darum geht, zu schauen, dass die Leute, die bei uns untergebracht werden, auch im Sozialraum ankommen, in den Vereinen, in den Glaubensgemeinschaften oder auch in der Schule.
Was ich auch trotzdem in unserer Gemeinde sehe, die Geflüchteten, die 2015, 16 kamen, von denen wohnen die meisten noch in Graben-Neudorf, und die allermeisten sind angekommen, haben einen Job. Einige engagieren sich jetzt sogar in der Flüchtlingshilfe und helfen anderen Geflüchteten. Da haben wir viele positive Beispiele. Auch das muss, glaube ich, mal erwähnt werden. Auch diese Geschichten gibt's, oder?
Absolut, und das ist vielleicht auch ein gutes Beispiel dafür, dass eben damals wir noch aufnahmefähig waren und damals eben das System noch funktioniert hat, ja. Und wenn es diese Steuerung nicht gibt, die wir von den Kommunen ja schon immer einfordern, dann kommt es halt irgendwann an die Grenzen, und derzeit haben wir eben auch die Grenzen.
Das aktuelle Schlagloch.
Gibt es für unseren Landrat auch ein Schlagloch in der vergangenen Woche?
Passt eigentlich hervorragend dazu. Mein Schlagloch war eigentlich von heute Morgen ein Gespräch mit meinem Kämmerer, also meinem Finanzminister sozusagen, ja, der mir gesagt hat, wie viel Geld das Land Baden-Württemberg uns eigentlich schuldet. Und es sind jetzt 50 Millionen Euro, wo wir sozusagen in Vorleistung sind, wo wir Aufgaben wahrnehmen, Schulbegleitung, viele andere Dinge, Integrationsmanagement auch, und das Geld nicht kriegen, weil wir es nicht beantragen können, weil es zu lang dauert und weil ich mir überlege, was ich mit den 50 Millionen alles machen könnte, dann hätten wir die Diskussion, die wir vorhin auch geführt haben, leider nicht. Das ist ein sehr tiefes Schlagloch.
Ja, und das ist ja eine Vorfinanzierung. Also wenn das Land sich die 50 Millionen bei der Bank holen würde als Zwischenfinanzierung, würden sie 3% Zinsen zahlen.
Rathausgeflüster.
Ich hatte zum Thema Rathausgeflüster tatsächlich eine Hörerrückmeldung bekommen, Christian, von Mitarbeitenden, die gesagt haben, hey, jetzt hast du nur aus dem Ortsbauamt berichtet, Hauptamt hat doch auch was gemacht, Kämmerei hat auch was gemacht, von daher dachte ich mir, liebe Mitarbeitende, wir machen das dieses Mal ganz diplomatisch. Wir haben im Moment viele Dinge, die uns im Rathaus beschäftigen, die Bundestagswahl im Hauptamt, Die Baggersee-Parksaison steht an, will organisiert werden, die beschäftigt die Kämmerei und das Hauptamt. Da kann ich schon verraten, es wird darauf hinauslaufen, dass wir wohl Kameras zur automatischen Erfassung der Kennzeichen am Baggersee-Streitköpfle installieren und über die Parkentgelte dann dafür sorgen, dass Wasser und Abwasser am Kiosk und an der Toilettenanlage ist. Uns beschäftigen im Tiefbaubereich aktuell die barrierefreien Bushaltestellen, die wir noch immer umsetzen. Andernorts gibt's die schon, beispielsweise in Grabenneudorf. Und wir haben wie immer zu Beginn eines Jahres viele Kick-Off-Gespräche gehabt, viele Projektstarts, Sanierung alte Landstraße sei hier genannt, aber auch Dinge wie beispielsweise die Bebauungsplanverfahren für Photovoltaikanlagen am Wasser- und am Abwasserwerk, damit unser Strom und unsere Biologiebelüftung im Abwasserbereich möglichst umweltfreundlich aus der Linkenheimer Sonne gewonnen werden. Also alles in allem kann ich sagen, wir haben jede Menge, was meine Rathausverwaltung im Moment beschäftigt und dafür bin ich an der Stelle auch sehr dankbar und auch für das Interesse an unserem Podcast, liebe Mitarbeitenden.
Und das hört sich schon so an, da ist viel in der Pipeline im Rathaus in Linkenheim, Hochstetten und ich glaube in einer Welt, die so in Krisenmodus ist und auch viel Pessimismus, wenn ich das reflektiere, denke ich immer, eigentlich ist es doch schön, wenn wir trotzdem in unserem Bereich eine Wirksamkeit haben, was gestalten können.
Wie bei dir ist auch einiges gestaltet worden,
glaube ich. Geht es dir nicht so, dass es auch was Gutes ist, wenn man auch selber was tun kann? Ja, auch wenn es nur klein ist im eigenen Bereich? Oder?
Ja, absolut, absolut. Ja. Deshalb wollen wir den Job ja auch, dass wir ein bisschen was gestalten können.
Ich glaube, hier sitzen drei Kommunalpolitiker, die alle drei von sich sagen, ich lege euch jetzt das einfach auch mit in den Mund, dass diese Gestaltungsfreude schon was sehr Sinnstiftendes hat.
Bei dir weiß ich es, Michael, du warst schon früh politisch aktiv, auch hast eine kleine JU-Vergangenheit. Wie ist es eigentlich beim Landrat?
Ja, eine politische Vergangenheit gab es immer, weil ich bin in einem total kommunalpolitisch engagierten Elternhaus aufgewachsen. Ich habe keine JU-Vergangenheit. Ja, ich gehöre eher zu denen, die in der Jugend sehr links gedacht haben oder sowas, um dann an dem Boden der Realitäten irgendwann mal zu merken, dass ein gesunder Konservatismus auch nicht schädlich ist für eine Kommunalkommune.
Ja. Rathausgeflüster.
Gestaltungsfreude ist aber auch in Grabenneudorf großes Schlagwort, glaube ich, gewesen. Stichwort Kreisverkehr, habe ich was gehört?
Ja, wir können jetzt aktuell den Auftrag vergeben für die Bepflanzung und Gestaltung des Kreisels in der Ernst-Blickle-Straße. Das ist also der Ortseingang in Grabenneudorf, wenn man von Bruchsal kommend aus reinfährt, bei der SEW. Das ist eine Kreisstraße, Herr Landrat, und wir haben da eine gemeinsame Vergangenheit. Das ist eine kleine Leidensgeschichte, nicht zwischen Gemeinde und Landkreis, sondern zwischen Landkreisgemeinde und Land Baden-Württemberg, weil wir hatten mal große Pläne für diesen Kreisel. Also ganz konkret in der Pfalz, wenn man da durchfährt, das steht da auf jedem zweiten Kreisverkehr ein Weinfass und in Baden-Württemberg ist es ganz streng, da irgendwelche Skulpturen auf die Kreisverkehre zu bauen und ganz konkret hatten wir da die Idee, gemeinsam mit der SEW ein großes Zahnrad auf diesen Kreisverkehr zu setzen und draufzuschreiben, herzlich willkommen in Grabenneudorf und das war einfach unter den Regularien in Baden-Württemberg nicht genehmigungsfähig. Das gipfelte darin, dass man uns geraten hat, eine Sollbruchstelle in die Skulptur einzubauen, dass wenn ein Auto drauf rauscht, dass es an der richtigen Stelle nachgibt und bricht.
Das Ärgerliche ist, dass aber alle gesagt haben, Europa ist dran schuld. Ja. Und Europa ist eben nicht dran schuld, wie das Beispiel Rheinland-Pfalz sagt. Da kriegen sie bei uns das nicht geregelt und dann sagen sie, Europa ist dran schuld. Das ist mir als überzeugter Europäer wichtig, immer auch zu sagen, es kommt nicht alles Schlechte aus Europa oder überbürokratisiertes, sondern es wird oft in Berlin oder in Stuttgart dann nochmal Gold geplätet, wie man so schön sagt.
Wir haben jetzt auch eine pragmatische Lösung gefunden. Wir bepflanzen jetzt den Kreisel schön und an die Brücke bei der SEW, da fährt man ja unter einer SEW-Brücke durch, da wird ein großes Banner installiert werden, wo dann draufsteht, herzlich willkommen in Grabenneudorf und dazu auch Illustrationen von SEW und unseren Kirchen, unserem Rathaus. Und dann haben wir das Ziel auch erreicht, ohne in Konflikt mit der Ministerialbürokratie zu geraten.
Kommunalpolitiker finden halt immer wieder pragmatische Lösungen.
Schöner Schluss.
Wie immer beenden wir unseren Podcast mit positiven Gedanken und unserer Rubrik Schönes zum Schluss. Vielleicht zuerst die Frage an unseren Gast. Christoph, was war dein positives Highlight der letzten Tage?
Ich habe Geburtstag gefeiert, ganz groß. Ich bin 62, meine Frau 63 geworden. Wir haben ein rauschendes Fest zu unserem 125. gemacht. Meine 60. sind Corona-bedingt ausgefallen. Ging bis früh in den Morgen mit Live-Musik. Das war wirklich mal nötig wieder.
Wir haben auch gefeiert in Lingenheim-Hochstetten. Das war auch mein schönes sozusagen, was ich hier am Schluss nochmal anbringen darf. Wir haben von unseren Heimatfreunden das 50-Jahrbuch Lingenheim-Hochstetten anlässlich Gemeindefusionsjubiläum 2025 überreicht bekommen. Und ein Exemplar habe ich heute dabei, das darf ich unserem Landrat mitgeben. Das Schmökern lohnt sich, sei es auf der Rückfahrt nach Karlsruhe oder wenn du einfach mal wieder an die Hart denkst, kannst du es aufschlagen. Und an der Stelle nochmals herzlichen Dank an unsere Heimatfreunde, insbesondere Rainer Grund und Dietmar Walz, die hier schon seit 2023 an dem Buch gearbeitet haben. Ist, glaube ich, was wirklich Lesenswertes bei herausgekommen, sowohl informativ als auch. Und das Schöne an dem Abend war, dass der Waldemar Schütz auch mit dabei war, unser Ehrenbürger und Bürgermeister AD, mein Amtsvorvorgänger. Und er hat sozusagen als Zeitzeuge auch ein bisschen diese Zeit der Gemeindefusion ausgeleuchtet. Er war der letzte Hochstädter Bürgermeister 1973 und er war der erste Bürgermeister dann von Lingenheim-Hochstetten im März 1975. Also insofern ein wirklich runder Abend, sowohl ein bisschen Gemeindehistorie dabei, als auch ganz viel Aktuelles eben mit diesem Heimatbuch. Und bei dir, Christian?
Eigentlich eine Kleinigkeit. Ich war am letzten Samstag in unserer neuen Ortsmitte. Da haben wir jetzt immer jeden Samstag einen Wochenmarkt. Und da war es unglaublich voll. Wir haben ganz viele Stände gehabt von Marktbeschickern. Wir hatten Vereine, die Speisen angeboten haben. Und beim Café unten drin, das wir da neu haben, habe ich den letzten freien Tisch bekommen. Und es ist einfach schön zu sehen, dass es sich langsam Stück für Stück belebt und entwickelt. Und die Menschen sich da beim Einkaufen in einer gemeinsamen Ortsmitte treffen. Vor 5, 6 Jahren war da einfach eine grüne, leere Wiese und jetzt treffen sich dort samstags die Menschen und das macht mich ein bisschen dankbar, dass es sich lohnt, für Veränderungen einzutreten, weil am Ende profitieren dann doch die Menschen davon.
Ja, ja. Ihr habt das auch toll mit viel Bürgerbeteiligung gemacht und Bürgerbeteiligung ist vielleicht auch ein gutes Stichwort zum Schluss. Wir möchten auf jeden Fall nochmal dazu ermutigen, uns Rückmeldung zu geben, auch zu diesem Podcast. Kommunalpolitik lebt von Rückmeldung, vom Austausch mit der Einwohnerschaft, sei es auf Landkreisebene oder hier ganz konkret vor Ort. Und wir wünschen uns auch Rückmeldung zu diesem Podcast. Wenn ihr Themen habt, die euch beschäftigen, dann schreibt uns bitte. Findet sich immer eine gute Kontaktadresse und es gibt auch immer Rückmeldungen auf den Seiten von Graben-Neudorf und Lingenheim-Hochstetten. Und wir greifen die Themen dann gerne auf, auch in der nächsten Podcast-Folge.
Ja, kommentieren Sie drunter, liken Sie, teilen Sie. Wir freuen uns auf alles, was da kommt. Und dann endet unsere heutige Folge schon wieder. Wir sagen vielen Dank an unseren Landrat, Dr. Christoph Schnaudigel. Das war ein sehr schönes Gespräch. Wir haben viel gelernt über den Landrat und
herzlichen Dank.
Vielen Dank, hat Spaß gemacht. Danke.
Das waren die Bürgermeistergespräche aus der Hart für Graben-Neudorf und Lingenheim-Hochstetten mit Christian Eheim und Michael Mösler.